Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Willkommen zurück bei Wenden bitte, dem Podcast für Wissenschaft und nachhaltige Transformationen aus dem Öko-Institut. Ja, wir sind heute hier in der neuen Konstellation zusammen. Ihr kennt meine Kollegin Hanna Oldenburg schon aus einer früheren Folge. Da hat sie mich mal vertreten und ist eingesprungen. Und jetzt springt sie für Nadine ein. Hanna ist bei uns die Social-Media-Expertin am Öko-Institut. Und du hast ja auch den Podcast schon von Anfang an betreut. Hallo Hanna.
Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder hier mit dabei zu sein. Diesmal wieder mal vor dem Mikro und nicht nur hinter den Texten. Und die Stimme von gerade eben gehört Mandy Schursig. Die kennt ihr ja auch schon. Ja, Mandy, und wir reden heute also über Energie- und Mobilitätsarmut.
Ja, genau. Also über die Situation, wenn sich Menschen ihre Mobilität oder auch den Strom oder das Heizen nicht mehr leisten können. Als Expertin für dieses Thema habe ich uns Viktoria Noka eingeladen. Viktoria ist Senior Researcher im Bereich Energie- und Klimaschutz bei uns im Berliner Büro und forscht vor allem oder unter anderem zu Verteilungseffekten von Energie- und Klimapolitik, worunter ja auch das Stichwort Energiearmut fällt. Hallo Viktoria, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen. Ja, hallo Viktoria, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Du hast in einem Vorgespräch mit uns ja schon erzählt, dass du in Deutschland gelebt hast, aber dann vor allem auch in Singapur aufgewachsen bist, dann in Schottland studiert hast. Du bist also einiges rumgekommen hier und dann erst wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und sag mal, hast du wegen dieser vielen Auslandserfahrungen auch diesen eher internationalen Blick auf die Forschung gewählt? Weil du beschäftigst dich ja auch viel mit so europäischer Perspektive, oder?
Ja, genau. Also ich arbeite tatsächlich viel mehr zu der EU und was in unterschiedlichen Mitgliedstaaten passiert und was das für Deutschland bedeutet, als dass ich so nationale Projekte bearbeite. Und ich denke, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich international aufgewachsen bin, dass ich mich auf Englisch auch sehr sicher fühle. Und diese internationale Perspektive ist auch total wichtig, besonders in dem Themenbereich. Das betrifft nicht nur Haushalte in Deutschland, sondern Haushalte im Allgemeinen. Und das, was auf der EU-Ebene passiert, ist halt auch total wichtig für Deutschland. Und deswegen mag ich das auch total. Also es macht mir total Spaß, so ein bisschen internationaler zu arbeiten.
Und was ich auch noch in Erinnerung habe, als du angefangen hast, deine Doktorarbeit zu schreiben, hast du dir auch am Öko-Institut mal vorgestellt. Und da geht es ja um was ganz anderes, nämlich um Gorleben und um die Wendlandbewegung. Wie kamst du auf dieses Thema? Also ich fand es damals schon faszinierend. Und jetzt hast du ja gerade abgeschlossen, glaube ich, ne?
Oder? Genau, ich habe Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich das komplett abgeschlossen.
Glückwunsch.
Oh, Dankeschön. Und ja, das ist, also einerseits ist es ein ganz anderes Thema. Ich habe mich viel aus so einer politikwissenschaftlichen Perspektive mit dem Thema Gorleben und all den Protestbewegungen, die in der Region stattgefunden haben, auseinandergesetzt. Aber es ging auch, oder mein Initialinteresse war, was bedeutet das für Energiepolitik, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das war, als ich meine Bachelorarbeit dazu geschrieben habe schon. Das war meine initiale Motivation und das kam auch daraus, dass ich am Öko-Institut damals schon gearbeitet habe. Und dann gemerkt habe, das Institut hat ja diese Historie und es ist super spannend. Und genau so hat sich dann dieses Thema bei mir ergeben. Und ich habe gleichzeitig noch weiter beim Öko-Institut gearbeitet und dort diese eher sozialeren Themen aufgegriffen.
Ja, super spannend. Dann lass uns doch mal weg von deiner Historie und zu unserem Thema heute kommen. Und wie immer geben wir euch einen kurzen Themenüberblick.
Eine warme Heizung im Winter und ausreichend Strom für den Kühlschrank zu haben, sind wesentliche Grundbedürfnisse. Aber die Preise für Erdgas und Heizöl haben sich innerhalb von 3 Jahren bis 2022 verdoppelt und auch der Strompreis stieg gleichzeitig um 1/3 an. Wenn das Geld nicht mehr reicht, um die Rechnungen für Wärme und Strom im eigenen Haushalt zu begleichen, droht Energiearmut. Nicht nur genug Energie, sondern auch der Zugang zu Mobilität ist Grundbedürfnis und Voraussetzung für soziale, politische und wirtschaftliche Teilhabe. Wer nicht ausreichend mobil ist, kann von Mobilitätsarmut betroffen sein. Auch hierfür gibt es verschiedene Gründe. Doch wem droht dieses Schicksal und welche Maßnahmen können es verhindern? Wie unterscheiden sich Definitionen und Indikatoren für Energie- und Mobilitätsarmut in anderen Ländern der EU? Was ist nötig, damit sich Menschen das Heizen, den Strom und die Mobilität auch in Zukunft noch leisten können?
Ja, genau. Bevor wir alle in die Fragen einsteigen nach dem Warum und Wieso und Wie genau, vielleicht einmal noch mal ganz allgemein, was ist Energiearmut genau, Viktoria?
Also unter Energiearmut versteht man also im weitesten Sinne, dass Haushalte nicht in der Lage sind, ihre Heiz- oder Stromkosten zu begleichen oder dass sie ihre Wohnung auch nicht angemessen heizen oder kühlen können und oder dass sie noch Einschränkungen vornehmen müssen, weil sie es sich nicht leisten können, ihre Grundbedürfnisse zu decken.
Und wir reden ja auch über Mobilitätsarmut. Was ist das dem gegenübergestellt?
Also bei Mobilitätsarmut ist tatsächlich etwas komplexer. Wie in dem Einspieler schon gesagt wurde, geht es um soziale Teilhabe. Und das setzt sich aus 4 Komponenten zusammen. Einmal geht es um die Frage, sind Mobilitätsoptionen überhaupt verfügbar? Habe ich ein Auto? Kann ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen? Die zweite Frage ist, kann ich damit überhaupt die wichtigen Sachen erreichen? Job, Krankenhaus, auch Kulturangebote. Also es geht um Erreichbarkeit. Drittens dann um die Bezahlbarkeit. Kann ich mir das leisten? Und viertens auch um die Angemessenheit der Mobilitätsoptionen. Fühle ich mich sicher? Bin ich mobilitätseingeschränkt? Kann ich diese Optionen überhaupt nutzen? Also ein sehr komplexes Phänomen, das sich aus unterschiedlichen Aspekten zusammenstellt.
Komplex, aber ich würde sagen, man hat es gut verstanden, Hannah, oder?
Ja, wir hatten eine Frage von 11- und 13-jährigen Personen auf Instagram, was denn eigentlich Energie- und Mobilitätsarmut genau ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wenn ihr zuhört. Genau, wenn ich das so höre, frage ich mich ja direkt, wie beides, also Energie oder auch Mobilitätsarmut, überhaupt dann entstehen kann. Also welche Faktoren führen dann zu dieser Art von Armut?
Also bei Energiearmut ist das relativ gut erforschtes Feld und es sind wieder 3 Komponenten. Also einmal, wenn ich wenig Geld habe, also ein geringes Einkommen, dann wird es ein Problem, mir die Energie, den Strom, das Heizen zu leisten. Der zweite Punkt sind natürlich die Energiepreise. Also je höher die Preise, desto schwieriger ist es, diese Grundbedürfnisse zu decken. Und das dritte oder einer der wichtigsten Punkte ist die geringe Energieeffizienz. Also wenn ich in einem ineffizienten Gebäude wohne und selbst wenn ich ein gutes Einkommen habe und die Preise stabil sind, kann es sein, dass ich unglaublich viel heizen muss. Und das sind dann so die 3 Kernursachen von Energiearmut.
Und bei Mobilität?
Ja, bei Mobilität ist es natürlich wieder etwas komplexer. Es ist auch einfach mehr ein infrastrukturelles Problem. Es geht um schlechte Verkehrsinfrastruktur, man ist also nicht gut angebunden. Es geht um die schlechte Anbindung an wesentliche Dienstleistungen. Also man kommt einfach nicht dahin, wo man hinkommen muss. Und es hat da halt auch viel damit zu tun, wo man wohnt. Also das ist viel mehr daran gebunden, wo in Deutschland ich wohne, als an das Gebäude, in dem ich wohne, wie das bei Energiearmut ist. Und dann kommt natürlich wieder das Aspekt Einkommen und auch Preise hinzu.
Das klingt ja alles jetzt noch relativ nüchtern, ne? Und es ist auch total okay, du bist Wissenschaftlerin, du beschäftigst dich mit den Zahlen und Fakten. Aber vielleicht einmal so am Anfang, dass wir es auch nochmal sagen, das ist ja auch ein unheimlich emotionales Thema. Also Menschen, die arm sind, können eben nicht mal eben am Wochenende rausfahren oder die sparen am Heizen, frieren dann. Wie ist denn da so dein persönlicher Blick auf diese Aspekte? Fließt das auch in deine wissenschaftliche Arbeit ein?
Ja, auf jeden Fall ist es mit der Grund, warum ich diese Themenfelder mir gesucht habe auf der Arbeit. Mir war es total wichtig bei der Jobsuche, zum Beispiel am Anfang, dass ich irgendwas mache, wo ich das Gefühl habe, das hat einen Sinn und das ist wichtig, dass man sich diese Aspekte anschaut. Und da ich auch aus so einer sozialpolitischen Ecke komme, finde ich es total wichtig, dass wir beleuchten, was passiert denn mit diesen Menschen? Wie ist es denn für die, wenn Preise steigen, wegen CO2-Preisen zum Beispiel? Und ganz wichtig dann, das damit zu vereinigen, was machen wir energiepolitisch, klimapolitisch und zu zeigen, dass diese 2 Aspekte, wenn wir die beleuchten, wenn wir uns damit befassen, wenn wir das angehen, nicht im Konflikt stehen müssen miteinander, sondern dass wir Armutsprobleme und was halt wirklich mit Leuten passiert, vereinen können mit dem, was wir auf dieser wissenschaftlichen, klimapolitischen Ebene machen.
Okay, ja, danke dafür. Dann vielleicht direkt nochmal zurück zu den Fakten. Du hast es gerade schon so kurz angesprochen oder teilweise, dass eben die Preise zum Beispiel fürs Heizen teurer werden. Du hast den CO2-Preis genannt. Kannst du nochmal kurz wirklich nennen, was denn eigentlich teurer wird und zu den hohen Preissteigerungen führt? Mhm.
Ja, wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen, dass es da ganz unterschiedliche Gründe für geben kann, warum Preise steigen. Das hat mit geopolitischen Ereignissen zu tun. Aber natürlich ist es auch so, dass wir aus klimapolitischer Perspektive wollen, dass die Preise für fossile Brennstoffe steigen. Also wir wollen, dass das bestimmte Sachen teurer werden, damit dann quasi marktgetrieben wir auf erneuerbare umsteigen. Und das ist dann quasi die Wirkung eines CO2-Preises, dass wir genau wollen, dass bestimmte Sachen teurer werden. Das bedeutet aber auch, dass nicht alle Leute direkt umsteigen können. Nicht alle Leute können sich leisten, mit diesen hohen Preisen umzugehen oder diesen Umschwung selber veranlassen. Und da ist dann wirklich so die Frage, wie man damit umgeht, wenn die Preise von uns gewollt steigen quasi.
Genau, da kommen wir auch noch drauf, weil es klingt natürlich ja aus sozialpolitischer Sicht erstmal, wir wollen, dass die Sachen teurer werden, klingt erstmal schwierig, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und besonders wenn für bestimmte Leute, die halt viel Geld haben und teilweise halt auch viel Energie verbrauchen, diese Preissteigerungen erstmal keine große Auswirkung haben, sondern besonders bei den Leuten, die halt ehrlich gesagt meistens noch nicht viel Energie verbrauchen, nicht sehr mobil sind und die werden es am stärksten merken.
Ja, da gucken wir ja gleich nochmal hin, wie sie dann Unterstützung bekommen können, diese Leute. Wir reden ja jetzt aber ganz konkret immer von Energiearmut, Mobilitätsarmut. Warum sprechen wir nicht einfach von Armut?
Das ist eine sehr gute Frage und das wurde sehr lange diskutiert auch. Und zwar kam diese Diskussion insbesondere bei Energiearmut auf. Und dort war das zentrale Argument oder das Argument ist, dass es nicht nur eine Frage des Einkommens ist. Wie ich gerade beschrieben habe, kommt da Einkommen, es kommen Preise und es kommt dieses Element der Energieeffizienz dazu. Das heißt, wenn wir nur diesen Einkommensteil sehen, diesen Armutsteil quasi, dann beschäftigen wir uns nur mit einer Ursache für dieses Phänomen. Und dann verpassen wir Chancen, andere Punkte anzusprechen, andere Maßnahmen zu gestalten, die auch diesen Haushalten helfen können. Und zweitens ist es auch so, dass zwar viele arme Haushalte davon betroffen sind, aber nicht nur. Also wir sehen auch, dass viele Haushalte, die jetzt mal in so einem mittleren Einkommenssegment sind, die sich zur Mittelschicht zählen würden, auch von diesen Aspekten betroffen sind. Nicht von allen, aber von unterschiedlichen. Und wenn die Preise steigen durch einen CO2-Preis, dann rutschen diese Gruppen plötzlich in diese Energiearmutsgruppe. Wenn wir uns dann also nur mit Armut beschäftigen, verfehlen wir eigentlich so ein bisschen die wichtigsten Gruppen.
Mhm. Genau, und vielleicht haben sich das auch schon einige HörerInnen gerade gefragt, aber Energie- und Mobilitätsarmut scheint ja doch ein bisschen unterschiedlich zu sein. Du hast es jetzt ja auch oft betont. Warum sprechen wir trotzdem heute gemeinsam über beide Themen?
Ja, also das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, was gerade auf der EU-Ebene passiert. Und zwar hatte ich es ja schon angesprochen, es wird einen CO2-Preis geben, der sowohl für den Gebäude- und den Verkehrssektor gelten wird. Das heißt, in diesen beiden Bereichen werden die Preise steigen. Haushalte werden also zusätzlich belastet werden. Das wurde auch auf der EU-Ebene sehr viel diskutiert und es gab dann den Vorschlag, einen Klimasozialfonds einzurichten, in dem Gelder quasi eingesetzt werden, um Haushalte wieder zu entlasten. Und dabei kam natürlich Energiearmut auf und der Wunsch, diese Haushalte zu definieren, zu sagen, wer sind denn die, wie sind die betroffen und was können wir tun, um die zu entlasten. Aber das Gleiche dann muss auch im Mobilitätssektor passieren. Und somit sind plötzlich diese zwei Themen, die zwar sehr unterschiedlich sind, werden gleichzeitig diskutiert. Und Energiearmut wird schon sehr lange auf EU-Ebene diskutiert, während Mobilitätsarmut gerade sehr neu ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Mobilitätsarmut quasi immer mit diskutieren, mitnehmen, damit es auch diesen Status von der Diskussion um Energiearmut erreicht. Es ist genauso wichtig.
Dann lass uns doch einfach mal jetzt auch ganz konkret werden. Du hast ja schon angesprochen, ne, dass man sich genau anguckt, wie, was, wer und so weiter. Meine erste Frage wäre, wie findet man denn überhaupt heraus, wer von Energiearmut betroffen ist?
Ja, was wir da tun ist, wir arbeiten mit Indikatoren. Wir überlegen also, mit welchen Daten können wir erfassen, wer von diesen zwei Phänomenen betroffen ist. Wir nehmen also die Definitionen, die Ursachen und versuchen daraus mit verfügbaren Daten Indikatoren zu basteln. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man so vielschichtige Problemfelder hat, dann diese alle irgendwie aufzugreifen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, diese Indikatoren aufzubauen und ganz unterschiedliche Gründe quasi, warum man den einen Indikatoren wählen würde über den anderen in einer bestimmten Situation.
Und welche sind das zum Beispiel?
Also bei Energiearmut sind wir schon sehr weit und sehr gut. Und zwar gibt es auf EU-Ebene zum Beispiel 4 gängige Indikatoren. 2 davon befassen sich mit Einkommen und Ausgaben. Und 2 weitere Indikatoren, die erfassen ja ein bisschen andere Dimensionen. Also zum Beispiel der favorisierte Indikator basiert auf einer EU-Umfrage. Und zwar werden da Haushalte gefragt, können sie ihre Wohnung adäquat heizen? Und dann antwortet man ja oder nein. Und wenn ein Haushalt mit nein diese Frage beantwortet, sind sie energiearm. Das ist so ein Beispiel für einen Indikator, der ganz einfach und gut verständlich ist, sage ich mal. Aber er ist auch subjektiv. Wir sehen also auch, dass Haushalte mit sehr hohem Einkommen sagen, nein, ich kann meine Wohnung nicht adäquat heizen. Okay, da muss man also ein bisschen so einen Einkommenscut eigentlich mit reinbringen. Und es zeigt natürlich auch nur eine bestimmte Dimension. Und der Vorteil von diesen 4 Indikatoren und auch die Initialidee, warum man 4 Indikatoren hatte, ist, dass man die alle nebeneinander betrachtet, um dann ein Gesamtbild zu bekommen, in Deutschland zum Beispiel.
Das heißt, kurze Rückfrage dazu, wenn jetzt diese Umfrage gemacht wird, dann werden im Grunde bei einem Haushalt direkt alle 4 Indikatoren abgefragt, auch wenn es um die Umfrage geht, oder wird es breit gefächert abgefragt? Zum Verständnis.
Also es gibt 2 Indikatoren, die auf dieser Umfrage basieren. Einmal dieses, können Sie Ihre Wohnung adäquat heizen? Und die zweite Frage ist, ob es Strom- oder Gassperren gab in dem letzten Jahr. Und das ist dann quasi ein zweiter Indikator, wenn die Antwort ja ist. Und die anderen 2 Indikatoren, die basieren auf einer anderen Datenquelle, die leider etwas älter und nicht so gut ist. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und dort werden Einkommen und Ausgaben von Haushalten erfasst. Da wird dann zum Beispiel ein etwas komplexerer Indikator gebaut. Den nennen wir M2M. Und da geht es darum, wie hoch sind meine Ausgaben für Energie im Vergleich zu meinem Einkommen und wie steht das in Relation zu der restlichen Bevölkerung. Das bringt also viele Komponenten zusammen und man muss ganz schön genau gucken, wie man die kalkuliert. Ist ein bisschen komplexer, gibt uns aber auch ein gutes Bild davon, wer hat denn relativ hohe Ausgaben.
Ist komplex. Das greife ich auf. Sag mal konkret, wer ist denn dann arm? Also nach den verschiedenen Definitionen, die ihr offensichtlich habt.
Also wenn wir uns jetzt diesen ersten Indikator, den ich angesprochen habe, anschauen, dieses kann ich adäquat heizen, dann sind es in Deutschland ungefähr 6,5% aller Haushalte, die beantworten nein. Wenn wir jetzt, Sie wissen, okay, es gibt ungefähr 40 Millionen Haushalte in Deutschland. In 2022 wären es so 2,6, 2,7 Millionen Haushalte, die sagen, ich kann nicht meine Wohnung adäquat heizen.
Da sind viele.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man diese Einkommen versus Ausgaben zugrunde legt?
Da ist die Anzahl tatsächlich noch höher. 2020 waren es 16% der Haushalte. Das sind dann, ja, 6,5 Millionen Haushalte.
Wow.
Wow. Ja, keine kleine Zahl auf jeden Fall.
Um nochmal das ein bisschen konkreter zu machen, wenn du sagst 2,7 oder 6 Millionen Haushalte, Was sind das für Leute? Also was für Arten, Formen von Haushalten? Also gib uns mal so ein Bild von den Menschen.
Mhm. Wir kommen zurück zu den Menschen, die hinter den Zahlen stecken.
Genau.
Und zwar, also sind es schon auch unterschiedliche Haushalte. Man kann jetzt nicht so ein Typ Haushalt sagen, so das sind jetzt Transferleistungshaushalte.
Also Menschen, die Bürgergeld bekommen.
Genau. Mhm. Sondern, okay, es sind hauptsächlich Haushalte, die wenig Einkommen haben, aber auch im mittleren Einkommenssegment. Dann sehen wir, da sind auch mehr ältere Leute, die davon betroffen sind. Teilweise sehen wir, dass Leute in ländlichen Regionen ein bisschen stärker betroffen sind, aber das ist nicht so ausgeprägt bei Energiearmut. Und genau so ist es genauso breit, wie halt auch die Haushalte sind, die nicht besonders viel Einkommen haben. Genauso breit sind auch die Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, besonders durch diese strukturellen Faktoren. Wenn sie oder was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie in einer Wohnung wohnen, die energieineffizient ist. Das ist wahrscheinlich der Common Factor.
Okay, dann lass uns doch jetzt auch nochmal auf die Mobilität schauen. Wie sieht's da aus? Welche Indikatoren gibt es da, mit denen die Armut gemessen werden kann?
Ja, wie gesagt, bei Mobilitätsarmut sind wir noch nicht so weit, beziehungsweise gibt es noch nicht so einen breiten Konsens, was die Indikatorik angeht. Wir arbeiten tatsächlich gerade an einem Projekt für die EU-Kommission zu dem Thema und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was es denn so für potenzielle Indikatoren gibt. Und zwar würde ich vielleicht einfach nochmal anhand dieser vier Aspekte von Mobilitätsarmut ein paar Beispiele geben. Und zwar gibt es dann einerseits wieder Umfragen, die benutzt werden können, um Indikatoren zu entwickeln. Oder es gibt ja geografische Daten. Also zum Beispiel bei der Verfügbarkeit. Da gibt es bestimmte Umfragen. Da kann man fragen, wie weit ist denn die nächste Bushaltestelle entfernt? Und wenn man dann sagt, okay, wenn es mehr als 10 Minuten ist, dann ist es ein Indikator für Mobilitätsarmut. Wenn wir dann aber über Erreichbarkeit reden, also wie weit ist das nächste Krankenhaus entfernt oder wie weit fahren Sie zur Arbeit, dann sind es auch Indikatoren, die über eine Umfrage gebaut werden können. Andererseits sind da geografische Daten auch echt super, wo man sehen kann, wie sieht das Mobilitätsnetzwerk aus, also die öffentlichen Verkehrsmittel, wie gut sind aber auch die Straßennetze ausgebaut, wo sind die nächsten Krankenhäuser, wie weit fahren Leute im Durchschnitt. Und wenn wir diese Daten hätten, könnte man da ganz spannende Indikatoren bauen. In Großbritannien machen die das zum Beispiel und haben tolle, detaillierte Karten. Dann wieder die Frage der Bezahlbarkeit. Das sind sehr ähnliche Indikatoren wie bei Energiearmut. Da geht es also darum, wird zum Beispiel mehr als 6% des Einkommens für Mobilität ausgegeben. Das wäre dann ein Indikator für Mobilitätsarmut. Und zuletzt dann diese Frage der Angemessenheit, also durch Umfragen zu erfragen, wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie den Bus nehmen? Genau, wie gut ist das für mobilitätseingeschränkte Leute zu erreichen? Das sind so ein bisschen Indikatoren, die man vielleicht bauen könnte, wenn man diese Daten hätte, sage ich mal.
Das ist mir aufgefallen, du sagst könnte, vielleicht, hätte. Haben wir jetzt auch so schöne Zahlen mit so und so viel Millionen und so und so viel Prozent oder haben wir die nicht?
Leider nicht. Ich hätte ein paar Zahlen, die trotzdem relevant wären, sage ich mal, für diese Fragestellung. Und zwar habe ich bis jetzt auch oft eher über öffentliche Verkehrsmittel geredet. Aber man muss sagen, dass wenn es um Mobilitätsarmut geht, ist der Besitz von einem Pkw, also von einem Auto, eine der besten Indikatoren dafür, ob eine Person mobil ist oder nicht. Wir wissen einfach, dass die Leute, die kein Auto haben, die können nicht so viel Teilhabe erfahren. Das ist einfach so. Und wir wissen zum Beispiel, 22% von Haushalten in Deutschland besitzen kein Auto. Das ist also auch schon wieder eine relevante Größenordnung. Dann ist natürlich die Frage, warum besitzen die kein Auto? Wir wissen, dass von dieser Gruppe ungefähr ein Drittel sagen, dass es ihnen zu teuer ist. Mhm. Wir gehen also dann davon aus, dass wenn es ihnen zu teuer ist, sie eigentlich gerne ein Auto hätten. Das wäre dann zum Beispiel ein Indikator, den man bauen könnte, zu sagen, Das heißt auf Englisch enforced lack of a car. Wer ist also dazu gezwungen, kein Auto zu besitzen, hätte es aber gerne oder bräuchte es, um seinen täglichen Bedarf zu decken quasi.
Ja gut, dann passt an der Stelle ja ein Mythos ganz gut, den wir dazu wahrscheinlich öfters mal hören. Und zwar, dass eben Mobilitätsarmut eigentlich nur ein Thema ist, was die armen Leute auf dem Land betrifft, die dort ja auf das Auto angewiesen sind. Du hast es gerade gesagt, ein Drittel, für die ist es zu teuer, 22% haben kein Auto. Genau, ich würde erstmal denken, wir hier in Berlin, wahrscheinlich gibt es auch einige, die kein Auto haben, die aber total fein damit sind. Wie würdest du sagen, stimmt dieser Mythos oder ist das eben auch ein Thema für Leute in der Stadt?
Also ja und nein. Einerseits stimmt es auf jeden Fall, weil für die Leute, die kein Auto besitzen, sind die öffentlichen Verkehrsmittel die Alternative. Und wir wissen, dass es 27 Millionen Menschen in Gemeinden wohnen, wo die Haltestellen weniger als einmal die Stunde bedient werden. So, das bedeutet, wenn du in einem ländlichen Raum wohnst, wenn du kein Auto besitzt, dann sind deine Optionen, mobil zu sein, extrem eingeschränkt. So. Wir wissen aber auch, dass das Phänomen auch in Innenstädten zu finden sind. Also die Frage von Bezahlbarkeit hat nichts unbedingt mit einer räumlichen Komponente zu tun. Das ist auch relevant für Leute, die in der Stadt wohnen. Und wir sehen auch aus anderen Studien, dass es Regionen gibt in Innenstädten, die nicht gut angebunden sind für den öffentlichen Verkehr. Das sind dann Randregionen oder da, wo halt dann die U-Bahn oder S-Bahn Endstationen sind. Und die Leute da, die dann teilweise auch in sozial benachteiligten Nachbarschaften wohnen, sind auch von Mobilitätsarmut betroffen, weil sie es sich nicht leisten können, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen, weil sie auch länger brauchen, um einfach ins Krankenhaus zu kommen, zum Job zu kommen, Kulturangebote in Anspruch zu nehmen. Es stimmt also einerseits, dass man einen besonderen Fokus auf eine ländliche Region und diese Leute legen sollte, aber wir können uns darauf nicht beschränken. Also wir können nicht denken, dass wenn wir jetzt E-Mobilität im ländlichen Raum voll fördern, dass wir dann damit das getan haben.
Da lohnt sich ja wahrscheinlich auch, oder ihr habt es vielleicht auch in eurem Projekt so, der Blick auf die EU, ne? Also dass man Deutschland so ein bisschen vergleicht. Wie arm ist denn Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
Das kommt ganz drauf an, wie man Energie- und Mobilitätsarmut misst. Man muss sagen, bei diesen Indikatoren, die aus den Umfragen kommen, da schneiden wir gar nicht so schlecht ab. Also mit unseren 6% von Haushalten, die es nicht adäquat heizen können, sind wir eher in der unteren Gruppe. Die sind deutlich höher in Ländern wie Griechenland, in Zentral- und Osteuropa, aber auch Portugal und Spanien haben da auch relativ hohe Prozentanzahlen. Und andererseits, wenn wir uns jetzt diesen Ausgaben- und Einkommensindikator anschauen, mit unseren 16% sind wir da ziemlich weit oben, ehrlich gesagt. Das sind meistens Länder, in denen viel auf den Sozialstaat gesetzt wird, viel auf darauf, dass quasi das Einkommen oder Haushalte bei ihrem Einkommen unterstützt werden durch Bürgergeld, andere Transferleistungen wie Wohngeld zum Beispiel. Das ist auch in Dänemark und Schweden der Fall. Dass aber nicht quasi diese Relation von eigentlich relativ geringen Ausgaben immer trotzdem ein hoher Anteil von dem, was Haushalte überhaupt zur Verfügung haben, ausgleicht, weil das ein relativer Indikator ist.
Gut, du bist jetzt direkt bei den Maßnahmen gelandet. Da wollen wir natürlich auch hin, weil wir wollen natürlich auch gucken, was können wir denn tun, um Armut zu verhindern? Direkt mal als Einstiegsfrage an dich, schauen wir vielleicht als erstes wieder auf die Energiearmut.
Also eigentlich war immer die Linie in Deutschland, die Haushalte, die davon betroffen sind, die haben geringes Einkommen. Wir haben ja unsere Sozialleistungen, die unterstützen ja die Haushalte. Wir übernehmen auch Kosten fürs Heizen, für die Bürgergeldhaushalte. Aber damit befassen wir uns halt nur mit einer von diesen drei Dimensionen. Und wir haben dann quasi diesen Armutsansatz und keinen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet auch, dass es eine relativ kurzfristige Lösung ist. Es bedeutet eigentlich kontinuierliche Kosten für den Staat. Und eigentlich wollen wir ja langfristig diese Haushalte entlasten und resilienter machen. Wir wollen auch, dass sie teilhaben an dem Wandel, den wir in dem Bereich durchgehen. Und dazu kommt aber auch, dass viele Haushalte, die davon energiearm sind, die wenig Geld haben, nicht unbedingt Transferleistungen in Anspruch nehmen. Also nicht alle, die berechtigt werden, zum Beispiel Wohngeld insbesondere zu bekommen, nutzen diese Maßnahme quasi. Und somit sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen müssten.
Und was wäre der Schritt? Also was wäre dieser ganzheitliche Ansatz?
Also am besten ist es, wenn ich mir etwas ausdenken könnte und mir erträumen könnte, wäre es quasi ein Investitionsprogramm, das einkommensschwache Haushalte dabei unterstützt, Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen. Das ist aber natürlich gar nicht so einfach, weil wäre das einfach, dann hätten wir das schon. Was da besonders wichtig ist, wir müssten quasi Heizungstausch vornehmen, wir müssten Gebäudehüllen sanieren und besser dämmen, Fenster austauschen und diese ganzen Haushalte, so gut es geht, finanziell unterstützen. Weil wenn du jeden Monat dir überlegen musst, wofür gebe ich jetzt Geld aus, kann ich es mir überhaupt leisten zu heizen oder nicht, dann brauchen sie nicht nur ein bisschen finanzielle Unterstützung, sondern viel.
Okay, jetzt hast du gerade schon diese finanziellen Leistungen angesprochen. Du hast angesprochen, dass es Energieeffizienz eigentlich so der Faktor ist, den man hier anpacken müsste. Kannst du nochmal kurz, um einen Schritt zurückzugehen, sagen, wie denn gerade der Status quo ist an Maßnahmen für quasi mehr Energieeffizienz, aber auch eben an Transferleistungen, sozialen Leistungen?
Also genau, wenn es um Energieeffizienz geht, dann sind einerseits strukturelle Maßnahmen, aber andererseits wissen wir ja auch alle, wir könnten auch weniger Energie verbrauchen. Also es geht auch um Änderungen im Verhalten. Und da haben wir zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, den Stromsparcheck, wo ehemalige Transferleistungsbeziehende in Haushalte kommen, von Leuten, die Bürgergeld bekommen zum Beispiel, und dann vor Ort sagen, das so müsst ihr heizen, das könnt ihr mit eurem Lüftungsverhalten verändern. Die können dir dann noch so neue Steckdosen anbringen und reden quasi mit dem Haushalt einfach oder mit den Menschen, die das betrifft, einfach one-on-one, was sind eure Probleme, wie verhaltet ihr euch denn im Moment, wie können wir euch denn helfen, wie könnt ihr euch selber helfen eigentlich da, besser darauf zu achten, wie Strom und auch Wärme verbraucht wird. Aber wir wissen auch eigentlich aus den Daten, dass dieser Mythos des Bürgergeldempfängers, der besonders viel heizt und das Fenster aufmacht und überhaupt nicht drauf achtet, gar nicht stimmt. Also wir sehen keine ungewöhnlich hohen Verbräuche bei diesen Gruppen. So, das heißt, wir wissen eigentlich, dass das Gegenteil wahr ist, dass diese Gruppen schon sehr darauf achten, wie sie sich verhalten, wie viel Geld sie dafür ausgeben und versuchen, das quasi in Schach zu halten. Es geht also eher darum, dann diese strukturellen Maßnahmen anzugehen, besonders für diese vulnerablen Gruppen.
Also das heißt, es gibt zum einen diese ganzen Zahlungen, also Wohngeld, Bürgergeld etc. Dann die Beratungen, was das energieeffiziente Verhalten angeht. Diese strukturellen Sachen ist mir noch ein bisschen unklar. Also was wären da Maßnahmen gegen Energiearmut? Was schwebt euch da konkret vor?
Also zum Beispiel gibt es ein neues Förderprogramm oder ein Förderprogramm wurde erweitert, in dem selbstnutzende HauseigentümerInnen, also wenn du ein Haus besitzt und deine Gasheizung austauschen möchtest für eine Wärmepumpe und du hast aber eigentlich nicht das Geld dafür, du kannst es dir nicht leisten, dann kriegen alle Fördergelder, die kriegen dann quasi vom Staat Geld dafür, um das zu machen. Und wenn du besonders wenig Geld hast, kriegst du mehr Geld vom Staat. Das ist so ein klassisches Förderprogramm. Und das ist ganz super, dass wir das haben für diese Gruppe von Leuten, die HausbesitzerInnen sind. Aber das ist nur eine ganz kleine Gruppe. Die meisten Leute, die ein Haus besitzen, die sind nicht energiearm. Ist eine Gruppe, aber das ist nicht wirklich so der Kern des Problems. Und zwar sind die meisten energiearmen Haushalte in Deutschland Mietende. Und für die irgendwie aktiv etwas zu machen, wirklich einen Heizungstausch zu machen, die Gebäudehülle zu sanieren, das hat überhaupt nichts mit den Mietenden zu tun und alles zu tun mit den EigentümerInnen von diesen Gebäuden. Und da kommt dann das große Problem, dass wir natürlich nicht unbedingt die großen Unternehmen unterstützen wollen mit Fördergeldern, um dann diese Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen, um dann gegebenenfalls die Mieten auch noch zu erhöhen. Wir haben also dieses klassische Mieter-Vermieter-Dilemma in Deutschland, wo es sehr schwierig ist, einerseits zu identifizieren, wer sind die energiearmen oder wirklich bedürftigen Mietenden und wer vermietet denn an diese Gruppe? Und gibt es denn vielleicht auch eine Gruppe an nicht so wohlhabenden EigentümerInnen, die es sich auch nicht leisten können, jetzt irgendwie ein ganzes Gebäude zu sanieren?
Das heißt, gibt es eine Lösung? Wie erreichen wir die betroffenen Haushalte?
Also im Idealfall haben wir ein Förderprogramm, ein Investitionsprogramm, wo Gebäude, in denen energiearme Haushalte wohnen, besonders gefördert werden. Wir wüssten also im Idealfall, wo diese Leute wohnen und könnten dann dort besondere Fördergelder einsetzen. Das wäre dann so ein bisschen egal, wem das Gebäude gehört. Wichtig ist dabei aber sowas wie eine Mietpreisbindung, dass nicht einfach willkürlich danach die Mieten dann rausgeekelt werden, um dann die Preise zu erhöhen. Und das Zweite ist, dass wir ein Förderprogramm hätten für halt diese eher einkommensschwacheren HauseigentümerInnen, die aber vermieten, dass diese Gruppe auch quasi genug Geld bekommt vom Staat, um wirklich diese großen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
Wenn ich dir so zuhöre, dann sind das ja schon ganz schön komplexe, kleine Gruppen, die man zum einen analysieren muss und dann sich zum anderen dann auch Maßnahmen ausdenken muss. Und du hast ja eben auch schon gesagt, wenn es so einfach wäre, dann würden wir es ja vielleicht auch schon machen. Also was steht dem denn im Weg? Was haben wir da so für Hürden noch? Außer, dass es total kompliziert ist.
Hauptsächlich liegt es daran, dass wir nicht genau wissen, wo energiearme Haushalte wohnen und dass wir nicht genau wissen, welchen Energiestandard die Gebäude haben. Also in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich oder in Irland zum Beispiel, gibt es ein zentrales Register, für jedes Gebäude im Land der Energieeffizienzausweis hinterlegt wird. Das heißt, sie wissen auch räumlich, wo die Problemregionen sind. Und so könnte man dann natürlich viel gezielter sagen, so, da fangen wir jetzt an. Einerseits wissen wir es ja so ein bisschen, alle Leute, die irgendwie in einem Amt oder in einer Gemeinde arbeiten, die wissen, wo diese Regionen sind, aber es ist nicht systematisch erfasst. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie groß das Problem unbedingt ist. Das ist auch dann schwer zu sagen, wie groß muss denn der Fördertopf jetzt wirklich sein.
Vielleicht kurz dazu noch die Nachfrage, du hast es gerade schon angesprochen, dieses Gebäuderegister. Das heißt, es wäre vielleicht ein Punkt, wo wir von anderen europäischen Ländern lernen könnten. Gibt es da sonst noch andere Dinge, wo es sich lohnt, über unsere Grenzen hinwegzuschauen und sich vielleicht was abzugucken?
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Lieblingsteil meiner Arbeit, wenn man mal ein bisschen gucken kann, was die anderen da so machen. Und ich habe jetzt Irland schon erwähnt. Das ist ein wirklich tolles Beispiel, weil die sehr tolle Förderprogramme haben. Die haben drei unterschiedliche. Eins ist für so Einzelmaßnahmen, wenn man nur mal die Heizung tauschen möchte oder die Fenster. Und das können dann Hauseigentümer in Anspruch nehmen. Dann gibt es ein Programm, das ist nur für energiearme Haushalte. Du musst also einen Einkommensnachweis erbringen. Und dann kriegst du eine komplette energetische Sanierung finanziert. Komplett. Du brauchst keine eigenen Kosten, du musst nichts vorschießen, du musst keinen eigenen Anteil zahlen. Wenn du wirklich energiearm bist, kümmert sich der Staat. Und das finde ich toll, weil es genau so etwas braucht, wo es eine 100% Finanzierung gibt. Oder in Frankreich zum Beispiel gibt es ein ähnliches Programm, wo je nach Einkommen und Größe des Haushalts eine bestimmte Grenze gesetzt wird und bis dahin kriegst du dann x% von bestimmten Maßnahmen finanziert. Das ist also gestaffelt. Je weniger Geld du hast, desto mehr bekommst du quasi, weil du es auch brauchst. Und das ganz Tolle an diesen zwei Programmen ist, dass du jemanden hast, der dich von Anfang an begleitet. Die kommen in deine Wohnung, in dein Haus, die gucken sich an, was ist denn der Stand. Dann machen sie erstmal einen Energieeffizienzausweis, einen neuen, der aktuell ist. Dann wird angeguckt, was muss denn unbedingt gemacht werden, wer macht es denn, wie viel kostet das. Diese Haushalte, die meistens sowieso schon überfordert sind, wir haben jetzt drüber gesprochen, wer sind denn die, was steht denn dahinter? Das sind Leute, die eine Vielzahl von Problemen jeden Tag angehen, die unterschiedlich finanziellen Druck verspüren und die haben auch nicht die Zeit, sich jetzt mit all dem Komplexen auseinanderzusetzen, überhaupt zu verstehen, welche Fördergelder kriege ich denn, wo kriege ich die her. Und wenn du jemanden hast, der dich von Anfang an bis zum Ende betreut, ist es eine unglaubliche Hilfe, unglaublich wichtig, damit sowas gut funktioniert.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Also ich wäre ehrlich gesagt auch schon überfordert. Aber wenn man dann noch ein paar andere Probleme hat, dann will man sich damit vielleicht nicht unbedingt befassen. Dann gucken wir doch nochmal auf unsere zweite Seite der Medaille, die Mobilität. Wie sieht's hier aus? Was gibt's da für Ideen gegen Mobilitätsarmut?
Also auch da passiert eigentlich schon einiges, auch wenn wir es nicht unbedingt oder diese Maßnahmen, die es gibt, nicht unbedingt verstehen als Maßnahmen, die gegen Mobilitätsarmut ankämpfen. Aber sie funktionieren trotzdem, sage ich mal.
Okay, legen wir los.
Also einmal gibt es sowas wie die zielgerichtete Förderung für klimafreundliche Verkehrsmittel, also das klassische E-Auto, die Anschaffung, so Kaufprämien für E-Mobilität. Solche Sachen können toll sein, besonders wenn sie sozial gestaffelt sind. Also selbst wenn du dann eine Prämie hast, wenn du dir sowieso kein Auto leisten kannst, dann ist die Prämie wahrscheinlich auch nicht besonders hilfreich. Das heißt, sobald das sozial differenziert ist, ist es total super. Es gibt auch einen ganz interessanten Ansatz, so ein neues Programm aus Frankreich, das heißt Social Leasing. Das heißt, es gibt so ein staatlich subventioniertes Leasingprogramm für E-Autos und die Haushalte, die mobilitätsarm sind, die ein geringes Einkommen haben, die kriegen dann besonders günstige Angebote für dieses Leasing und können sich dann halt ein Auto leisten. Okay, wir wollen vielleicht nicht, dass alle ein Auto fahren, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, dass Haushalte ein Auto zur Verfügung haben, ist total wichtig für deren Mobilität, für deren Teilhabe. Das ist also ein wichtiger erster Schritt und ein ganz interessantes Programm. Dann gibt es natürlich diese klassischen Sozialtarife, dass bestimmte Gruppen vergünstigte oder sogar kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können. Auch Sachen wie das 49-Euro-Ticket, das 9-Euro-Ticket sind super für diese Gruppen. Aber natürlich finden wir die Maßnahmen, die zielgerichtet sind, besser. Also wenn wir sagen, Studierende, ältere Personen, Leute, die auf dem Land wohnen, Leute, die Bürgergeld beziehen, wenn die bestimmte Tarife, andere Tarife bekommen und das nicht unbedingt flächendeckend für alle gemacht wird. Aber meistens sind es halt die großen infrastrukturellen Maßnahmen, die einen Unterschied machen. Und da finde ich zum Beispiel ganz interessant, wenn man sowas sich anguckt wie Mobilitätsgarantien für ländliche Regionen. Also dass man eine garantierte Mindestanzahl von Fahrten mit Bus und Bahn in ganz Deutschland hätte. Das würde zum Beispiel schon einen riesigen Unterschied machen, ist aber natürlich ein riesiges Unterfangen. Es bedeutet mehr Infrastruktur, mehr Geld. Man müsste erstmal überlegen, wie macht man das denn überhaupt? Wäre aber ein interessanter Ansatz.
Wurde da schon drüber nachgedacht bei unserem Minister?
Unklar.
Okay. Dann machen wir auch hier nochmal kurz den Blick konkret auf die EU und auf den Vergleich, weil wir das auch gerade schon so schön hatten und lernen konnten von anderen Ländern. Wo steht Deutschland hier im Vergleich, wenn wir uns die Maßnahmen gegen Mobilitätsarmut anschauen?
Wenn wir uns anschauen, was in anderen EU-Ländern so passiert, dann sieht es einerseits ähnlich aus. Also es gibt jetzt kein Land, das wirklich hervorsticht als, boah, die machen total viel gegen Mobilitätsarmut. In Großbritannien ist das ein total wichtiges Thema. Das geht jetzt ein bisschen über die EU hinaus, den klassischen Blick. Aber wir sehen das zum Beispiel in Zentral- und Osteuropa, also zum Beispiel in Polen und Rumänien, extrem viele gute sozial ausgerichtete Ticketsysteme gibt. Das ist da extrem wichtig, dass in den Innenstädten diese Sozialtickets gibt. Das ist also viel verbreiteter. Und dann sehen wir auch dieses Social Leasing in Frankreich zum Beispiel, aber auch in Portugal und in Spanien gibt es Beispiele davon, wie es jetzt so kleine Bustransfers in ländlichen Regionen gibt, wie es so Carsharing-Angebote auch in ländlichen Regionen gibt. Mein Gefühl ist fast, dass so überall so ein bisschen was Ähnliches passiert. Es geht um E-Mobilität, es geht um die sozialen Tickets und es geht um die Verfügbarkeit von dem Anschluss an bestimmte wichtige Regionen. Und das hat ganz viel damit zu tun, was halt in ländlichen Regionen wichtig ist. Und das ist fast überall ähnlich. Jetzt mal ausgenommen von Griechenland und so.
Das heißt, im besten Fall schauen alle Länder da so ein bisschen hier und da und schauen sich das Beste voneinander ab und entwickeln sich dann alle in eine gute Richtung. Läuft das genau so? Okay.
Die Frage ist tatsächlich, also wo ist das Geld da und wo ist der politische Wille da? Also in Frankreich zum Beispiel wird auch Mobilitätsarmut schon mehr diskutiert als in Deutschland zum Beispiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass es jetzt dieses Social Leasing Programm dort gibt. Also je mehr wir uns der Problematik bewusst sind, desto eher sind wir bereit, auch wirklich effektive Maßnahmen aufzusetzen. Und dieser politische Wille, der kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen in den EU-Ländern. Wo wir da in Deutschland stehen werden in 10, 15 Jahren, wissen wir einfach nicht.
Okay, dann gucken wir uns den politischen Willen noch mal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. Eine Frage, steht das Thema denn aktuell auf der politischen Agenda? Also Deutschland, EU, hast ja schon beides angesprochen. Also was wird getan konkret schon?
Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass Energiearmut ein bisschen mehr auf der Agenda steht. Mobilitätsarmut gerade so ein bisschen ein Buzzword ist und auch aktiver betrachtet wird. Das hat aber, wie schon gesagt, ganz viel damit zu tun, was auf EU-Ebene passiert und was da auf uns zukommt. Also dieser CO2-Preis und der Emissionshandel, der jetzt 2027 eingeführt wird, der wird uns einfach auch stark beeinflussen und wir können uns vor dieser Problematik quasi nicht mehr verstecken, sondern es wird diesen Klimasozialfonds geben, in dem Gelder verteilt werden, um diese negativen Auswirkungen wieder auszubalancieren. In Deutschland kriegen wir da, glaube ich, 5,3 Milliarden Euro 2027 bis 2032. Das ist bei weitem nicht genug, um diese ganzen Maßnahmen anzugehen, die wir brauchen, aber es ist ein Anfang. Und Teil der Bedingungen, dass wir dieses Geld kriegen, ist, dass wir einen Klimasozialplan erstellen. Und der muss auch nächsten Sommer schon der EU vorgelegt werden. Und darin müssen wir Definitionen für Energie- und Mobilitätsarmut haben. Wir brauchen Indikatoren von diesen zwei Phänomenen. Wir müssen auch erfassen, wer potenziell vulnerabel ist, also noch nicht energie- und mobilitätsarm, aber potenziell da reinfallen kann, wenn der CO2-Preis kommt. Und wir müssen Maßnahmen vorschlagen, sowohl neue als auch bestehende Maßnahmen, die durch den Klimasozialfonds finanziert werden.
Bis wann müssen wir es machen?
Nächsten Sommer.
Und? Sind wir auf dem Weg?
Es ist angekommen, dass wir das brauchen. Wir haben jetzt viel zu Definitionen und zu Indikatoren schon erforscht, besonders bei Energiearmut. Ich denke, wenn jetzt dieser politische Wille da ist, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das zu machen. Aber diese Maßnahmen zu entwickeln, die dann auch zielgerichtet sein müssen, sie müssen diese Gruppen adressieren. Das wird extrem schwierig sein, weil wir in kürzester Zeit überlegen müssen, was würde gehen und was wäre effektiv. Und was kann man mit dem Geld, was wir da bekommen, machen? Und was für zusätzliche Gelder können wir vielleicht auch noch einsetzen, um diese Auswirkungen auszubalancieren?
Gut, und wie sieht's in anderen Ländern der EU aus? Auch die werden den Emissionshandel haben.
Ja, wir sind dabei, ein Projekt abzuschließen, wo wir uns mal das in anderen EU-Ländern angeschaut haben. Da sind natürlich die Länder, die sich schon mit diesen Thematiken auseinandergesetzt haben, ein bisschen ein Stück weiter. Frankreich, Italien, Griechenland zum Beispiel, die haben alle schon eine Definition und die haben alle auch schon Indikatoren, die sie über viele Jahre monitoren. Das heißt, da sind sie ein Stück weiter. Aber diese Entwicklung der Maßnahmen, die auch noch bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, das ist auch für andere Länder nicht so einfach. Teilweise aber zum Beispiel in Irland ist der Plan einfach, die bestehenden Maßnahmen, die ja schon super funktionieren, damit auch noch weiter auszubauen. Das heißt, alle die, die schon gute bestehende Maßnahmen haben, können halt jetzt immer noch mehr Geld reinstecken. Und das ist auch echt gut. Und andere Länder, Deutschland ist auch nicht das einzigste, müssen halt jetzt erstmal überlegen, was wir machen.
Genau, überlegen und ja auch wahrscheinlich diskutieren, oder? Ich meine, das sind ja dann, diese Maßnahmenideen sind ja wahrscheinlich politisch auch verhandelbar. Also wie würdest du da so die politische Situation in Deutschland einschätzen?
Ich denke, was daran schwierig ist, dass es über zwei Sektoren hinweg passieren muss und dass viele Ministerien daran einen Anteil haben. Also es ist nicht nur ein Umweltthema und es ist auch nicht nur ein Sozialpolitikthema, sondern die Schwierigkeit besteht darin, alle Leute an einen Tisch zu bekommen. Und je mehr Leute an dem Tisch sitzen, desto schwieriger können die Diskussionen werden. Andererseits hat man dann auch viele unterschiedliche Ideen und das kann auch sehr positive Effekte haben. Aber es bedeutet, dass unterschiedliche Leute, unterschiedliche Interessensgruppen aufeinandertreffen und das ausdiskutieren müssen, genau wie du es gesagt hast. Ja. Wir sind aber gezwungen, bis nächsten Sommer was uns zu überlegen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein gutes Förderprogramm geben wird im Gebäudebereich und im Mobilitätsbereich wahrscheinlich ja, Angebote für E-Mobilität.
Das heißt, Viktoria, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst, unsere Lieblingsfrage zum Schluss kommt natürlich auch an dich, du würdest dir dann die richtigen Leute an den Tisch holen und mit denen das Ganze ausdiskutieren? Oder was wäre dein erstes To-Do, was du tun würdest als Bundeskanzlerin, damit Energie- und Mobilitätsarmut am besten beseitigt wird?
Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut, alle an einen Tisch bringen. Ich glaube, ich würde mir da so ein bisschen was aus Irland und Spanien abgucken. Und zwar hätte ich gerne ein Energie-Armuts-Action-Plan und ein Mobilitäts-Armuts-Action-Plan. Und zwar soll da dann genau drinstehen, was haben wir schon, was wissen wir schon und was wissen wir noch nicht und was brauchen wir noch. Und zwar würde ich gerne quasi so eine, ja, wie so eine Kommission einrichten, die sich jedes Jahr diesen Bericht auch neu befüllt und sich anguckt, wo stehen wir denn überhaupt. Damit wären dann die Themen ganz klar auf der politischen Agenda. Das ist, glaube ich, das erste super Wichtige. Und das Zweite, was ich dabei wichtig finde, ist, dass wir das auch regelmäßig monitoren. Ich würde also auch so ein Observatory einführen, in dem wir diese Indikatoren, die wir jetzt diskutiert haben, von denen es auch viele unterschiedliche gibt, einfach mal an einer Stelle sammeln, damit auch ja, alle interessierten Leute das sich mal anschauen können, damit sie verstehen, worum geht es denn, warum ist das wichtig, wie groß ist denn dieses Problem. Und dann wären wir schon mal ein Stück weiter auf einer ähnlichen Ebene wie viele andere Länder in der EU und könnten dann, vielleicht nach meiner Amtszeit von einem Tag, in die Maßnahmendiskussion gehen. Daran muss ich mich nicht unbedingt auf dieser politischen Ebene beteiligen.
Wir würden dir aber auch zwei Tage geben. Könntest du die Maßnahmen zumindest noch skizzieren. Ja, vielen Dank. Das klingt doch schon mal nach einem ganz guten Programm. Wir fragen ja auch immer unsere Gäste und Gästinnen, ob sie noch ein paar Tipps haben für unsere HörerInnen, wo sie noch mal was lesen können oder ob es einen spannenden Film, Studie, Podcast gibt. Hast du da für uns einen Tipp?
Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich auf der Stromsparcheck-Seite mal umzuschauen. Die ist auch sehr gut aufbereitet, hat viele Informationen, nicht nur über das Programm, sondern auch darüber, was man selber tun kann, um ein bisschen Energie einzusparen. Das ist das eine Spannende. Und genau das Zweite, was vielleicht nicht so super spannend ist für alle, aber ich würde die Energy Poverty Advisory Hub Webseite empfehlen. Das heißt, das ist das Programm der EU, um Energiearmut anzugehen. Und die haben sehr schön aufbereitete Informationsmaterialien, wie man als Einzelperson da was machen kann, wie Gemeinden sich engagieren kann, worum es da überhaupt geht. Das Ziel dieses Hubs ist es, Leute direkt anzusprechen und Gemeinden direkt anzusprechen. Das sind beides sehr gute Infomaterialien.
Gut, dann packen wir diese Links auf jeden Fall mit in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das alles nochmal genauer anschauen. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Viktoria, für diesen großen, detailreichen Überblick.
Ja, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt. Nicht nur Zahlen, sondern auch Ideen links, rechts, um die Ecke gedacht. Ja, war sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch.
Genau, und in der nächsten Folge haben wir wieder ein ganz anderes Thema auf dem Tisch. Es geht um die künstliche Intelligenz. Wir alle kennen ja ChatGPT, aber KI gibt es auch in ganz vielen anderen Feldern. Zum Beispiel denken wir an die Chatbots beim Bestellen auf Online-Shopping-Plattformen, aber auch ganz viele andere Einsatzgebiete noch. KI war auch Ende Mai auf der Republika ein großes Thema. Kann ich wirklich sehr empfehlen, noch mal ein paar Panels nachträglich anzuschauen oder reinzuhören. Für uns hier bei Wendenbitte ist es natürlich auch ein Grund, um da genauer hinzuschauen und so Fragen zu beantworten. Wie gehen KI und Klimaschutz zusammen? Wie ist der Klimafußabdruck dieser großen Rechenmaschinen, die KI benötigt? Kann KI überhaupt zum Klimaschutz beitragen oder wo ist es auch eher kontraproduktiv? Und wir forschen da auch aktuell in einem Spendenprojekt zu einer ganz spannenden Frage, nämlich ob ChatGPT und Co. faktentreu über nachhaltige Themen Auskunft geben oder ob man hier lieber nochmal doppelt und dreifach die vermeintlichen Fakten checken sollte. Auch darüber sprechen wir das nächste Mal. Ja, und damit sind wir am Ende.
Genau, und wie immer könnt ihr natürlich Fragen zu diesem spannenden Thema gern auch vorab an uns schicken an podcast@öko.de. Hier könnt ihr uns auch mit Themenvorschlägen oder Anliegen jeder weiteren Art immer erreichen oder natürlich auch über unsere Social Media Kanäle, ganz egal, ob ihr da auf X, Mastodon, Blue Sky, Instagram, was auch immer, vorbeischauen wollt. Wir sind da überall zu finden. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir über diese Social-Media-Kanäle ja auch immer vorab diese Fragen und die Themen der nächsten Folgen vorstellen und eure Fragen einsammeln. Also gerne folgt uns da und schaut mal rein, damit ihr das nicht verpasst.
Und wie sagt Nadine immer so schön am Schluss, lasst uns ein paar Sternchen da.
Genau, über ein paar Sternchen oder eine Bewertung freuen wir uns natürlich sehr.
Genau, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Wendenbitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.